naja, ich kann es mal sagen, ohne despektierlich sein zu wollen, in diesen Ossi-Zoo, wo die ostdeutschen Touristen mit ihren Gutscheinen waren und woanders konnten sie ja nicht hingehen, weil sie kein Bargeld hatten, sondern nur diese Gutscheine in Taschen hatten. Ich fand das ein schreckliches Bild und noch viel schrecklicher, diese westdeutschen Aufreißer, die da uns auch noch Tipps gegeben haben. Ja, also ohne gefälschte Visitenkarten brauchst du da gar nicht hinfahren.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Willkommen zu einer neuen Folge von Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Wir melden uns zurück aus unserer Sommerpause. Marie war in Italien unterwegs, ich war in Polen und Litauen unterwegs, weil ich kühlere Sommer bevorzuge. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie war eigentlich Urlaub damals im geteilten Deutschland? Und dazu habe ich mir zwei ganz tolle Gäste eingeladen, mit denen ich heute darüber reden will. Zum einen haben wir hier Andreas Rüttenauer, geboren 1968 in München, startete als Kabarettist und arbeitete seit 2001 als Redakteur bei der Taz, unter anderem im Sportressort und in der Chefredaktion. Unsere zweite Gästin ist Simone Schmollack. Sie ist 1964 in Ost-Berlin geboren, studierte unter anderem in Leipzig und Smolensk. Sie ist langjährige Taz-Redakteurin, gerade im Meinungsressort unterwegs. Sie ist Buchautorin und Expertin für Ostdeutschland, Gender und sozialen Wandel. Gemeinsam wollen wir erfahren, wie sie Urlaub in ihrer Kindheit erlebt haben, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es gab und wie sich das Reisen nach der Wende verändert hat. Ja, ich freue mich, dass ihr beide hier bei uns hier im Podcast seid. Hallo Simone, hallo Andreas.
Hallo Dennis.
Ja, hallo.
Ja, und dann starten wir doch direkt in unsere erste Kategorie, Top der Woche. Simone, was ist denn so dir positiv letzte Woche in Erinnerung geblieben?
Ja, da gibt's ja eigentlich nicht so viel, aber eine Sache ist mir doch hängen geblieben, und zwar die Zivilgesellschaft in der Ukraine. Ja, die Ukraine, wie wir ja alle wissen, hat viele Probleme, sie sind im Krieg. Und jetzt kommt noch die Antikorruption dazu oder die Korruption dazu, das veränderte Gesetz. Und dann ging dann plötzlich die Zivilgesellschaft auf die Straße wie wild und protestierte gegen das neue Gesetz, was sie ja auch stark beschneidet. Und da habe ich gedacht, wow, also die haben eigentlich wirklich also anderes zu tun und das machen sie dann trotzdem. Und eigentlich müssen sie ja gemeinsam mit der Regierung ja so dagegen ankämpfen, dass sie da weiter bedroht werden. Aber nee, also das haben sie nicht gemacht und das hat mir echt Hochachtung abgerungen, das muss ich sagen.
Ja, vor allen Dingen finde ich auch dieser Punkt, dass sie dastehen und sagen, ja, aber wir stehen ja, wir wollen ja ein offenes Land bleiben, wir wollen weg von dieser Korruption, wir wollen da in diesen Kampf reingehen. Das finde ich auch immer noch bewundernswert, dass sie überhaupt diese Kraft haben, das noch zu machen. Und aber dann trotzdem noch für die Werte des Landes, die sie ja gerade auch verteidigen, auch die europäischen Werte, dass sie dafür auch nochmal auf die Straße gehen und dass ihnen das jetzt überhaupt noch wichtig ist. Das finde ich krass auch.
Genau, also du hast total recht. Also und gerade auch die jungen Leute, die wollen ja unbedingt in die EU. Die wollen sozusagen dazugehören, sie wollen in Freiheit leben, sie wollen arbeiten können, wo sie wollen. Also, und das ist ihnen wichtig und das haben sie nochmal gezeigt. Und wie gesagt, ich fand das ganz großartig.
Andreas, was ist denn dir positiv in Erinnerung geblieben letzte Woche?
Ja, ich würde es jetzt mal ein bisschen persönlicher machen. Ja, also wir haben einen Workshop veranstaltet, den die Panther-Stiftung uns ermöglicht hat. Unser Ziel ist es ja, dass wir mehr Frauen in die Sportberichterstattung kriegen. Ja, da hat die ganze Branche ein Problem. Es sind nur 10% der im Verband Deutscher Sportjournalistinnen registrierten Reporterinnen und Reporter sind Frauen. Und in der Taz haben wir das Problem eben auch. Wir sind so gewachsen als ein Männerhaufen, haben jetzt mit Alina Schwärmer das erste Mal fest oder nach langer Zeit mal wieder fest eine Frau im Team, haben aber viele freie Autoren und viel zu wenige Autorinnen und haben gedacht, naja, jetzt machen wir mal einen Workshop für Nachwuchsjournalistinnen und führen die an die Taz ran und lassen die auch für unser Sonderprojekt, für unsere ganz normalen Taz Sportseiten von der Frau in ihrem Texte schreiben.
Ja, aber eigentlich wollte ich erstmal wissen, wie war es denn? Nicht, dass du nochmal alles erklärst, oder wie war denn das jetzt so in diesem Workshop mit diesen jungen Frauen? Was ist vielleicht anders als in diesem gewachsenen Männerhaufen, den du bis jetzt erlebt hast?
Naja, die Themen sind ganz anders. Es ist viel um den weiblichen Körper gegangen, es ist viel um sexualisierte Wahrnehmung von Frauenkörpern gegangen, es ist viel darum gegangen, dass Frauen als Sportreporterinnen, auch wenn sie lange im Geschäft sind, immer noch nicht ernst genommen werden. Da hatten wir vom Tagesspiegel eine Reporterin da, die ja ganz eindrucksvoll das berichtet hat. Ja, und es ist alles schon in Texte eingeflossen. Wir haben eine ganze Seite gemacht über Frauenkörper und Körperwahrnehmung. Es gab auch einen bitteren Moment. Zwei Teilnehmerinnen haben lange überlegt, ob sie mit der Geschichte, die sie so irgendwie im Gepäck hatten, wirklich an die Öffentlichkeit gehen wollen. Da geht es darum, dass sie die spielten zusammen in der Jugendmannschaft von einem Bundesligisten Fußball und ein Trainer hat sie beim Duschen gefilmt und da ist ein sehr eindrucksvoller Text entstanden, der davon erzählt, wenn die anderen im Verein zusammenhalten und wenn da Solidarität geübt wird, dann kann man es auch schaffen, den Täter zu überführen, auch wenn man sich, um ihn zu überführen, nochmal unter die Dusche stellen muss, um sich von ihm beobachten zu lassen. Also ein ganz eindrucksvoller Moment und ich fand das ganz gut. Sie waren sich nicht sicher, ob sie das wirklich an die Öffentlichkeit bringen wollen, aber die Atmosphäre von dem Workshop hat offensichtlich so gepasst, dass sie sich sicher genug gefühlt haben, das auch aufzuschreiben. Der war letzte Woche in der Taz und ja, ein eindrucksvoller Moment.
Also es ist ja nochmal toll, alle, die hier jetzt zuhört, schaut euch diese Texte an, lest da nochmal durch. Ich glaube, da ist ganz viel Spannendes dabei. Und vielleicht ist es auch nochmal ein Thema, was wir hier irgendwann mal mit aufgreifen können. Jetzt gehen wir in unsere zweite Kategorie. Das ist das Mauergeflüster. Und da fange ich mit dir an, Simone. Wir wollen ja immer über diese Biografien so ein bisschen erfahren. Wie hat man das wahrgenommen? Wo gab es Unterschiede? Wo gab es Ähnliches oder ähnliches Erleben? Wie seid ihr denn so aufgewachsen? Wie bist du denn so aufgewachsen, damit die ZuhörerInnen da ein Bild haben? Wie war so deine Kindheit?
Wie beschreibe ich das am besten? Also wir waren eine normal, also wirklich eine stinknormale kleine Familie. Mutter, Vater, zwei Kinder. Meine Schwester ist 2 Jahre jünger als ich. Also im Osten waren ja auch die Frauen immer berufstätig. Also meine Eltern haben immer gearbeitet. Ich bin ganz kurz, war ich sogar in der Wochenkrippe. Das ist ja so ein sehr stark umstrittenes Thema. Also wie stark wirken Wochenkrippen auf die Psyche von Menschen noch nach? Also ich kann nicht sagen, dass es bei mir irgendwas Negatives hinterlassen hat. Ich kenne aber viele, die da immer noch dran zu knabbern haben. Also für die das bis heute, also bis sie so 60 sind, ein Thema ist. Also bei mir, wie gesagt, nicht. Ich bin in die Krippe und in den Kindergarten gegangen, in die Schule, in Hort. Und ich habe viel Sport gemacht und ich bin dann auf die EOS, also Gymnasium gegangen. Also es war alles normal, unauffällig. Und so in der Rückschau würde ich sagen, so bewusst auch unauffällig. Weil in der DDR, wissen wir ja alle, also da standen irgendwie alle, die so ein bisschen rausgefallen sind, unter Beobachtung. Und ich glaube, das wollten meine Eltern überhaupt nicht. Also es wurde auch aufgepasst, dass wir in der Schule nichts irgendwie was sagen. Also wir haben natürlich Westfernsehen geguckt, sollten wir in der Schule nicht sagen. Wir hatten meine Eltern hatten Westverwandte, die kamen dann immer mal zu Besuch. Dann kriegten wir natürlich auch Geschenke und dann mussten wir aufpassen, was wir davon mit in die Schule nehmen und so. Also da war die, ja, doch schon, glaube ich, schon so Angst vor Konsequenzen durch den Staat. Irgendwie, die war schon da. Aber ansonsten war das, also wir sind überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie rausfallen aus irgendwas oder in irgendeinem Punkt Besonderes waren. Also.
Aber hattet ihr damals, also was haben deine Eltern gearbeitet?
Also meine Mutter war Tierärztin, mein Vater war Ingenieur. Und dadurch, dass sie beide Akademikerin waren, hatte ich das berühmte I im Klassenbuch. Also da wurde der soziale Status, der wurde eingetragen. Da gab es A für Arbeiter, I für, also Intellektuelle will ich gar nicht sagen, aber eben Akademiker. Und dann gab es ANG, also ANG, das waren die Angestellten. Und dann gab es natürlich noch MDI, das war Ministerium des Innern, das waren die Stasi-Leute. So, und bei mir stand das I und das hatte, eigentlich war das ja, wie gesagt, der R war ja Arbeit- und Bauernstaat. Und die Kinder in der Schule mit dem I, die hatten es eigentlich immer schwerer, auf die EOS, also sprich aufs Gymnasium zu kommen, weil die Arbeiter Kinder da sozusagen den Vorrang hatten. Aber bei mir hat das einfach so geklappt. Also das, man musste natürlich auch die Leistung haben. Also einfach nur das A reichte nicht. Leistung musste man schon auch haben. Aber auch das ist alles so durchgerutscht. Das war irgendwie nichts Besonderes. Also.
Aber es ist ja nochmal eine wichtige Frage, auch später für die Form von Urlaub, die man gemacht
genau,
hat. Ne? Was
ja.
hatte man da? Und dann gehen wir vielleicht mal zu dir, Andreas. Wie bist du so groß geworden in Bayern?
Ja, ich bin ja in München aufgewachsen und ich würde das eigentlich auch so sagen. Wir waren sowas wie der Inbegriff einer normalen Familie. Ich glaube, meine Eltern würden sich sehr freuen, wenn sie von anderen als normal bezeichnet würden. Und ja, das waren auch, wir waren zwei Kinder. Meine Schwester ist 2 Jahre älter als ich. Wir haben im Münchner Norden gewohnt, in Riechweite der Lackiererei des großen BMW-Werks und in Sichtweite des Olympiageländes, wo die Olympiabauten von 72 sind. Das war ein 50er-Jahre-Bau, so ein üblicher Bau mit niedrigen Decken, 5 Geschosse, da haben wir im Erdgeschoss gewohnt. Mein Vater war der Ernährer der Familie als Ingenieur bei Siemens und meine Mutter war gut Teil meiner Kindheit und Jugend Hausfrau, hat dann später eine Arbeit in einem Kindergarten angenommen als erst in der Küche und hat später auch Gruppen betreut. Ja, so bin ich da relativ normal aufgewachsen, ja, genau.
Weil du gerade sagtest München, vielleicht sollte ich das noch erwähnen. Das ist vielleicht dann für so eine Ostbiografie gar nicht so unerheblich. Ich komme aus Berlin, ja. Ich kann auch richtig Berlinern, wenn ich will. Das lasse ich jetzt aber mal hier. Und wir haben immer in Prenzlauer Berg gewohnt.
Mhm.
Und das ist ja heute so der Inbegriff des, also schon mittlerweile fast spießigen Lebens. So alles ist auch so einheitlich, so uniform und auch so gut situiert und so. Und das Und Prenzlauer Berg sah ja damals, als ich da gewohnt, also so in den, ich bin Mitte der 60er geboren und dann in den 70er bis in die 80er hinein, war das ja ein, sagen wir mal, ein Kiez, der total runtergekommen war. Also da musste man in manchen Häusern, wenn man so im Hinterhaus die Treppen hochging, aufpassen, dass die Treppen nicht zusammengebrochen sind. Also dann am Ende der 80er, also kurz bevor die Mauer gefallen ist und die Häuser dann wirklich schick saniert wurden. Das hat man heute, glaube ich, total vergessen. Und den Bezug auf den Westen, also der stand ja bei mir immer vor der Tür und meine EOS, also das Gymnasium, war in Treptow. Also ich musste damals immer mit der S-Bahn nach Treptow fahren und da ist gleich so die Grenze und da auf der anderen Seite war die Balsenfabrik. Und morgens, wenn ich aus der S-Bahn stieg, so auch gerade so im Winter, es war kalt, es war dunkel und dann wehte da so ein Hauch von Schokoladenduft drüber. Und das war echt hart. Also das war echt hart. Ich musste in diese blöde Schule. Also ich bin, also eigentlich bis ich auf die EOS kam, bin ich total gerne zur Schule gegangen. Und dann musste ich diese 4 Jahre EOS hinter mich bringen und die fand ich wirklich echt fies und anstrengend und grausam. Das war eine andere Nummer als bis zur 8. Klasse. Und dann morgens steige ich da aus der S-Bahn schon mit der schlechten Laune und dann kommt dieser Schokoladengeruch rüber. Ja.
Wenn ich da kurz was drüber sagen darf, Prenzlauer Berg heute, das ist das, wo ich zur Schule gegangen bin, aufs Gymnasium mitten in Schwabing. Ja, umgeben von diesen Altbauten. Da hat Schwabing hat damals so ausgesehen wie Prenzlauer Berg heute. Und das war die Gegend, wo ich in die Schule gegangen bin. Weil da hat ein bisschen mehr Geld gewohnt. Ja, ich komme sicher auch aus einem wohlhabenden Elternhaus. Aber das ist auch eine meiner ersten Erinnerungen, als ich einer Mitschülerin in der 10. Klasse Nachhilfe in Mathe gegeben habe und das erste Mal über so ein Fischgrätparkett in einer Schwabinger Altbauwohnung gegangen bin, dann dachte ich, ich bin in einem Palast. Und ja.
Also, das wäre aber vielleicht nochmal eine interessante Sache für eine andere Folge, weil das Thema heute ist ja erstmal Urlaub. Ne? Das ist erstmal zu gucken, wie seid ihr aufgewachsen. Und man kann, glaube ich, hier an der Stelle festhalten, so, ihr hattet für die beiden Systeme, um euch sozial einzuordnen, ein unauffälliges, normales Leben in einer gut situierten Mittelschicht. ne, wie das halt so war. Deine Mutter war eher zu Hause, Andreas, früher noch als Hausfrau. Deine Mutter hat mitgearbeitet. Und das wird aber, glaube ich, nochmal wichtig, weil jetzt ist nämlich meine Frage für euch, was sind denn eure, wir waren ja gerade schon bei Erinnerungen von dir, Simone, die du früher als Schulkind hattest. Was sind denn so Ferienerinnerungen, die ihr damals so hattet? Fällt euch da direkt was ein, wenn ihr an Ferien in eurer Kindheit denkt? Gibt es da so eine Erinnerung, die bei euch aufploppt?
Ja, absolut. Also wie gesagt, wir waren so eine kleine, unauffällige Familie, die jetzt also auch keinen Geldmangel litt. Aber wir sind häufig, also nicht jedes Jahr, aber häufig an die Ostsee gefahren, zelten. Also meine Eltern, die hatten so ein ganz kleines Zelt, mit einem Trabant natürlich, da war im Kofferraum mitten alles drin. Und der Trabant, der war ja klein und meine Schwester und ich saßen hinten. Und da passte auch nicht alles in den Kofferraum, obwohl das Zelt uns so klein war. Und wir mussten, also die Schlafsäcke wurden in den Fußraum gelegt und wir mussten unsere Füße so hochnehmen. Und zum Anfang der Autofahrt fanden wir das noch lustig, aber wie so Kinder so sind, nach einer halben Stunde, wann sind wir da? Und dann ist dieses, wenn man immer die ganze Zeit so mit angezogenen Beinen sitzt, auch ein bisschen anstrengend. So, aber endlich angekommen, wir waren immer...
Warte, kurz eine Nachfrage für jemanden, der... Also mein Vater hat noch Trabis gehabt, so als hobbymäßig, aber ja nicht mehr im Alltagsgebrauch. Wie lange hat man vom Prenzlauer Berg an die Ostsee gebraucht damals? Hast du da noch eine grobe Idee?
Nee, das so als Kind hat man ja sowieso auch gar kein Zeitgefühl. Aber es waren bestimmt 4-5 Stunden, würde ich sagen. Also heute rauscht man ja da, wenn man freie Fahrt hat, so in 2,5 Stunden durch, je nachdem, wo man hin will. Aber ich glaube, es waren bestimmt so 4 Stunden. Und meine Eltern waren immer auf Usedom und also da waren das alles voller Zeltplätze und da standen eben nur Zelte. Nur Zelte, kleine, große. Und ich war immer neidisch auf die Familien, die ein großes Zelt hatten. Weil ich dachte, oh, wir quetschen uns da so und die anderen können sogar stehen in ihrem Zelt. Wir konnten nur liegen.
Was ist denn, Andreas, bei dir das Bild, was dir zuerst in den Kopf schießt?
Ja, das Bild ist der Aufbruch in die Pfingstferien mit dem Auto. Das war erst so ein VW 1600er und später ein knalloranger Audi 100. Und mit dem sind wir in den Pfingstferien immer nach Italien gefahren. Und das ist für mich eigentlich keine so schöne Erinnerung der Urlaubsauftakt, weil ich bei mir ist immer schlecht geworden im Auto. Ja, und das lag natürlich ja manchmal daran, dass wir über die Landstraße gefahren sind, weil die Brenner-Autobahn verstopft war. Wir sind ja immer nach Italien gefahren. Vielleicht lag es aber auch daran, dass meine Mutter vorne im Auto geraucht hat, was sie natürlich abstreiten würde, dass das irgendwas mit meiner Übelkeit zu tun haben könnte. Ja, und dann sind wir jedes Jahr nach Italien gefahren. Mein Vater hatte dort einen Freund, dessen Familie haben wir besucht und sind dann am Tyrrhenischen Meer in der Nähe von Tyrrhenia in irgendeiner Pension abgestiegen. Mein Vater konnte ganz gut Italienisch. Dann sind wir hingefahren, er ist dann rein, haben sie ein Zimmer frei. Und so haben wir da Jahr um Jahr unser Urlaub verbrannt. Dann kam die zweite Angst. Die erste Angst war die vor der Übelkeit. Die zweite Angst war die vor dem Sonnenbrand, weil wir waren ja dann fast 2 Wochen jeden Tag am Strand und haben uns verbrennen lassen. Und irgendwann konnte man in der Nacht wieder schlafen und dann ist es am Meer natürlich super für die Kinder, über die Wellen zu springen. Und viel ist nicht passiert. Aber ich glaube, das hat mir schon saugut gefallen, bis auf das Brot zum Frühstück. Weil früher, glaube ich, gab es in Italien noch so eine Art ungesalzenes Weißbrot. Und auch davon ist mir schlecht geworden.
Okay, deine Familie hatte viel damit zu kämpfen, dass es dir schlecht wird. War das allgemein auch so oder nur im Urlaub?
Nein, ich ein bisschen auch meinen Eltern so zu ihrem Recht verhelfen. Nein, ich war ein sehr, sehr krankes und schwächliches Kind. Ja. Diese Übelkeit, die kam dazu. Ich hab Pollenallergiker, ich habe Asthmaanfälle auch im Urlaub gekriegt. Die Urlaube mussten manchmal abgebrochen werden. Ich bin in Italien ins Krankenhaus gebracht worden und habe fette Cortisonspritzen gekriegt. Bilder, die ich nicht so aus dem Kopf kriege. Vielleicht habe ich auch deswegen so merkwürdige Erinnerungen an unsere Italienurlaube. Wie gesagt, ich glaube, es war ganz okay, aber im Kopf sind diese schrägen und nicht so schön.
Mhm. Mhm. Und ihr seid, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in Tyrrhenia oder Tyrrhenia?
Tyrrhenia, ja.
immer zu dem gleichen Ort gefahren?
Ja, oder mal daneben, das sind ja so Badeorte, ne? Da gibt es so einen Nobelort, glaube ich, Cesenatico ist in der Nähe, Tirrenia, das glaube ich war nicht so schön, weil da war so ein amerikanischer Militärstützpunkt. Ich glaube, da waren die Pensionen immer frei.
Man muss praktisch denken.
Also so, ja. Und es war halt in der Nähe von unseren Freunden in der Toskana. Die haben in Monte Catini Terme gewohnt, im Hinterland. Also und von da Richtung Meer, irgend so ein Ort, ja.
Und Simone, ihr wart auch mal auf dem gleichen Zeltplatz auf Usedom oder ist es so gewechselt?
Nee, wir sind gewechselt. Also das war schon damals so, dass die Zeltplätze immer schon auch sehr voll waren.
Mhm. Und man musste auch früh buchen, ne?
Da habe ich drüber nachgedacht. Ich weiß nicht mehr. Also ich glaube, meine Eltern haben nicht gebucht. Die waren nicht so eine BucherInnen. Also wir sind einfach, glaube ich, losgefahren und dann haben wir geguckt, wo noch was frei war. Also als ich Kind war, dann später, als ich dann jugendlich war und dann selbst mit zu Freundinnen an die Ostsee gefahren bin zum Zelten, da haben wir, glaube ich, gebucht vorher. Aber wie gesagt, 10 Jahre zurück. Da ging das irgendwie ohne Buchen. Also, und dann haben wir geguckt, wo wir raufkommen. Und dann konnte man sich halt so den Platz selber suchen. Und dann musste man halt gucken, ob man irgendwo, war ja ein kleines Zelt, wie gesagt, ja leider nur. Wir haben also immer einen Platz gekriegt.
Aber es gab ja damals auch diese unterschiedlichen Zelte, ne? Es gab ja dieses, kann mich gerade nur, als du das gesagt hast, so daran erinnern, dass ich mal eine Doku geguckt habe, dass es so diese Hightech-Zelte gab, die man so hinten aufklappen konnte oder aufsetzen konnte.
Kannst
du dich noch dran erinnern?
Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Sowas hatten wir ja, wie gesagt, nicht, sondern das war so ein schweres Baumwollzelt. Also was würde es heute gar nicht mehr geben, weil das A viel zu schwer ist und weil das ja nur eine Schicht war und die war natürlich irgendwie imprägniert, aber wenn es dann richtig geregnet hat, es hat ja auch immer geregnet an der Ostsee, also darf man ja auch nicht vergessen, also wenn wir da 2 Wochen waren, gab es immer mehrere Tage mit Regen und wenn es dann hintereinander geregnet hat, eine ganze Weile, dann sind diese Zelte schon mal durchgeweicht, trotz sie imprägniert waren und ich kann mich noch erinnern, dass neben uns mal so ein, also für mich damals waren die total groß und erwachsen, also so ein Pärchen, die mussten echt abreisen, weil die dann völlig morgens völlig durchnässt aufgewacht sind. Also da war alles nass bei denen, so, also mit so einem Zelt.
Also zum Zelten noch so viel, also das wäre in meiner Familie undenkbar gewesen. Also da gab es natürlich einen Standesunterschied, ja, also auf einen Zeltplatz. Da wären meine Eltern nie gegangen. Und es war auch später im Gymnasium ganz interessant. Der Püttner Robert und der Sendner Roland, das waren zusammen mit noch einem, mit dem Huber Pittner, das waren 3 Arbeiterkinder hatten wir in unserer Klasse. Und die haben von ihren Zelturlauben erzählt. Einer war immer in Pula in Jugoslawien. Und ich glaube, er ist wirklich verhöhnt worden dafür, weil das war eine Schwabinger Klasse. Da gab es auch viele, die ihr Häuschen schon in der Toskana hatten oder ein kleines Ferienhaus auf Elba. Und da hatte man keinen guten Stand, wenn man im Sommer zum Zelten nach Jugoslawien gefahren ist.
Also das ist sicherlich ein ganz großer Unterschied zwischen Ost und West. Also Standesdünkel gab es natürlich im Osten auch, aber dadurch, dass die DDR keine so eine Bürgerschicht hatte, also kein so Bürgertum, und wir sowieso nicht ein Haus in der Toskana haben konnten, ist ja klar. Manche hatten dann irgendwie so Datschen und so. Aber dieses Verhöhnen gab es dann im Osten nicht, weil die sozialen Unterschiede ja gar nicht so groß waren. Und Zelten im Osten war eine sehr gefragte und also es war eine willkommene Art, Urlaub zu machen. Willkommen waren auch diese da in den FDGB-Ferienheimen. Das haben meine Eltern nie gemacht, hatte aber eher was damit zu tun, dass sie sowas gar nicht wollten.
Aber bevor wir hier schon zu weit reingehen, was ich nämlich dich nochmal fragen wollte, es gab ja früher diese Mosaikhefte, also für die, die das nicht kennen, in diesen Mosaikheften hat ja ein Ritter mit 2 Figuren, die in 2 Helferlein, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie hießen, die haben ja dann sozusagen die Welt erkundet. Und ich habe so verschiedene Berichte gelesen von Personen damals, die gesagt haben, das war so ein bisschen auch meine, das hat bei mir so Fernweh geweckt in meiner Jugend und ich habe die ganz doll gesammelt und wollte dann mit denen sozusagen reisen. War das bei dir auch so oder waren das für dich eigentlich so, existierte jetzt für dich nicht so?
Nee, ich habe die gar nicht gelesen. Das ist, ich glaube, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, das war mehr so ein Jungsdings, also die Mosaikhefte. Also in meiner Klasse waren es vor allen Dingen die Jungs, die das gelesen haben. Mädchen interessierten sich da nicht so für. Wir waren eher froh, wenn wir aus dem Westen so eine Bravo gekriegt haben. Aber Fernweh hatte ich natürlich auch. Also wie gesagt, wir haben Westfernsehen geguckt und da kriegte man ja schon einen Eindruck und ein Gefühl für die große, weite Welt. Und was mich, da kommen wir später sicherlich auch noch drauf, was mich immer geprägt hat und bis heute eigentlich, ist dieses, klingt ein bisschen kitschig, aber dieses Sehnsuchtsgefühl Amerika. New York, diese Wolkenkratzer, die Skyline, den Grand Canyon, also dieses riesengroße Land, was überhaupt nicht zu fassen ist und was für uns Ossis ja wirklich der Inbegriff der großen Freiheit war. Jenseits dieser ganzen sozialen Diskrepanzen, die es natürlich gibt, ja, die uns auch natürlich bewusst waren, weil wir ja durch das Westfernsehen ja auch vieles mitgekriegt haben von dem Beschiss der Welt. Aber also das hat mich damals ja sehr gefangen gehalten, wie gesagt, bis heute.
Also das Westfernsehen hat deine Fernweh geweckt. Und wie war das bei dir, Andreas? Hattest du überhaupt, wolltest du weiter weg? Hattest du genug vom Italienurlaub? Wolltest du woanders hin?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Vielleicht, weil wir sowieso die Möglichkeit hatten, überall hinzufahren, ist die Sehnsucht gar nicht so groß gewesen. Ich bin lange nicht so weit gekommen. Ja. Ich bin auch dann, als ich alleine dann verreist bin, mein Radius war nicht so groß. Ja. Es ist dann letztlich, bin wieder nach Italien gefahren und
Kindheit prägt.
Skifahren nach Österreich, ja. Und den Drang, die Welt zu sehen und dadurch Freiheit zu spüren, der ist bei mir nicht angekommen. Und ich glaube, das liegt schon auch daran, ich hätte es ja machen können. Ja, deswegen war die Sehnsucht nicht so groß.
Aber war das von Anfang an so? Weil ich auch in so Berichten gelesen habe, dass sich ja, also auch diese Reisewut, die Deutsche jetzt ja haben, dass das auch ein Unterschied war. Ne? Also in den 60er Jahren hat im Westen sich gerade so Italien aufgemacht und da waren dann die Leute da. Und dann aber später kamen ja dann auch Flüge dazu. Das konnte sich ja lange auch im Westen nicht jeder leisten, dass man irgendwo hin wollte. Also man so wie heute, ne, konnte man das ja noch nicht überall machen. Hast du das gemerkt, dass sich da was in deiner Jugend oder ne, als du dann noch erwachsen wurdest, so in der Art und Weise, wie Westdeutsche gereist sind und wohin und so, dass sich da was verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mit meiner Familie keine einzige Flugreise unternommen. Das war außerhalb jeder Diskussion. Man hat gar nicht drüber nachgedacht. Das war wohl zu teuer oder es galt als so exklusiv. Es war überhaupt kein Thema. Ich habe dann meine erste Flugreise nach dem Abitur gemacht. Da hat mir meine Großmutter bei Studiosus eine Studienreise durch die Sowjetunion spendiert, weil die stammt ja selbst aus St. Petersburg und das war mit Leningrad, Moskau und Kiew. Hat sie mir so eine Drei-Städte-Tour spendiert, als Abiturient mit 20 Seniorinnen und Senioren Bildungsreise gegangen. Und das war mein erster Flug und auch danach, also so sich selber eine Reise zusammenzuschustern, indem man sich einen Flug besorgt und dann schaut man mal, wie man unterkommt. Nee, das hat's lange nicht gegeben. Ja, und wenn ich das jetzt so vergleiche mit meinen Kindern, die sind so aufgewachsen, dass das normal ist, ja, dass wir die gepackt haben und wir fliegen nach Marseille oder wir fliegen nach Barcelona, das haben wir schon gemacht, ja. Und das sind aber so eine Art Urlaub, das wäre damals unvorstellbar gewesen. Ja, auch nicht als, das haben auch die anderen nicht gemacht, ne? Man setzte sich ins Auto und fuhr ans Urlaubsziel, so habe ich das im Kopf, ja.
Du hast ja vorhin noch von diesen Standesunterschieden gesprochen, also die es ja im Osten jetzt nicht so gab, Simone. Aber war es nicht ein Unterschied, ob man zum Beispiel eine FDGB-Reise gemacht hat oder an den Balaton konnte oder dann doch irgendwie zelten war? Also war das nicht schon auch so ein Unterschied? Weil ich habe dann auch gelesen, es war schon, also ne, man, es waren ja auch Urlaube zum Beispiel in die Tschechoslowakei, insofern man denn dürfte, sehr, sehr gewollt, weil die Läden da voll waren. Nach Polen wollte man nicht so, weil die Läden da sehr leer waren und die Ostmark da auch nicht so viel gebracht hat sozusagen. Also war das dann nicht aber irgendwann auch so ein Unterschied, wo man dann schon auch irgendwie so Ständeunterschiede gemerkt hat?
Klar, es gab natürlich einen Unterschied. Also wie gesagt, FDGB-Urlaub wollten meine Eltern wahrscheinlich aus Prinzip nicht.
Warum?
Naja, also da hätte man sich ja so eine Organisation, also die waren auch nicht im FDGB, die hast du ja nur gekriegt, wenn sie da drin warst. Die wollten sich in so einer Organisation gar nicht anschließen und haben das, die wollten ja unauffällig bleiben und dann wäre man da unter Kontrolle gewesen. Nee, das war ihnen nichts.
Aber man musste das ja auch, also das habe ich mir im Nachgang jetzt auch gedacht, man musste ja früher in Ostdeutschland so viel vororganisieren vor so einer Reise. Also wenn man ins Ausland wollte zum Beispiel, so musste man ja immer so dann sich prüfen lassen und sowas alles. Das ist ja schon auch viel Organisation überhaupt, bevor man losgeht.
Also prüfen lassen, wenn du ins sozialistische Ausland wolltest, war nicht unbedingt. Also meine Eltern und wir haben einmal so eine 3-Wochen-Reise im Sommer nach Ungarn gemacht. Also das musste dann richtig organisiert werden. Und es gab ja bloß immer so einen kleinen Betrag, den man in Bargeld umtauschen konnte. Klar, dieses Zimmer, wo wir waren, das wurde natürlich vorab bezahlt. Die Tickets, also die Zugtickets, die wurden natürlich in Ostmark bezahlt. Und dann kriegten meine Eltern, weil es ja bloß so einen kleinen Betrag am Bargeld gab, kriegten so Essen-Coupons. Und dann konnten wir mittags und abends in so Hotels essen gehen. Und meine Schwester und ich, also ich glaube, ich war damals 10 und meine Schwester dann eben dementsprechend 8. Wir haben uns nach 1,5 Wochen total gelangweilt. Wir fanden das so doof. Immer in diese Hotels essen gehen und es war am Balaton. Wir wollten eigentlich immer nur ins Wasser, dann war der Balaton, also das Wasser war total warm. Wir kannten dieses kühle Ostseewasser. Es gab keine Wellen. Dann rannten da irgendwelche Kinder rum, die sprachen so komisch. Dann fragte ich den einen Jungen, wo er herkommt. Der sagte, der Österreich. Und ich sagte, hä, was ist denn das? Also das Land hatte ich noch nie gehört. Österreich war mir kein Begriff. Was wir allerdings total cool fanden, wir konnten jeden Tag Cola trinken. Da gab es immer Coca-Cola, auch auf diese Essen-Coupons. Und ansonsten haben wir das irgendwie dann echt langweilig gefunden, weil man konnte ja gar nicht so viel machen. Also wir saßen da immer an diesem Balaton und wir kannten dann alle Wege schon. Und dadurch, dass meine Eltern ja auch dieses Geld nicht hatten, also kein Bargeld, sondern immer nur diese Coupons, wo dann auch natürlich der Radius eingeschränkt war, konnten wir es überhaupt nicht bewegen. Also das war, also für Kinder ist sowas total langweilig. Also wir fanden das zwar aufregend, mal woanders hin und wir konnten dann sagen, wir waren in Ungarn, aber also wir wollten es dann nicht nochmal machen.
Aber was habt ihr gemacht, wenn ihr, also was war für dich spannender, wenn ihr zelten auf Usedom war zum Beispiel? Also was habt ihr da so gemacht?
Naja, das war so ein bisschen freier. Also es, wie gesagt, da war der Aktionsradius vielleicht auch nicht so wahnsinnig groß oder nicht viel größer, aber die Ostsee war aufregender. Wir konnten uns da freier bewegen. Wir fühlten uns, also ich glaube, dass meine Eltern so ein Gefühl hatten, so von, also wir haben jetzt hier kein Geld, wir sind so ein bisschen minderwertig. Ich glaube, das hatten sie. Die haben das zwar nicht gesagt und wir waren noch viel zu klein, um sowas überhaupt zu verstehen, aber Kinder merken ja doch immer mehr, als manche Erwachsene glauben. Und dieses Gefühl hat sich so ein bisschen auf mich übertragen. Wie gesagt, dass wir da zwischen so Kindern rumrannten, die also anders gekleidet waren, die anders sprachen, die aus einem Land kamen, irgendwo im Westen, was ich, wie gesagt, noch nie gehört hatte. Und die einfach auch so mit dem Westgeld wedelten. Also was Westgeld ist, wusste ich ja schon, ja. Aber das war dann irgendwie auch doof. Also man möchte ja Urlaub machen an einem Ort, wo man sich total wohlfühlt und wo man eben nicht das Gefühl vermittelt bekommt, du bist hier eigentlich nicht willkommen, sondern du bist ja die arme Sau. Das will keiner.
Ja, also da muss ich mal einhaken, weil ich war nach dem Abitur, sind wir zu dritt mit dem Motorrad nach Ungarn gefahren. Dann konnte man gerade frisch visumfrei oder konnte man einreisen und man konnte dort Geld tauschen. Dann haben wir gesagt, ja, dann fahren wir mal nach Ungarn rüber. Das war 87 und haben alles gemacht, was man so als blöder Westdeutscher falsch machen kann. Ja, wir haben uns beim Geld schwarztauschen bescheißen lassen. Wir haben uns beim Quartier ausnehmen lassen und viel zu viel bezahlt, viel mehr als nötig war. Und dann haben wir ganz unangenehme westdeutsche Balaton-Touristen kennengelernt, die gesagt haben, da müsst ihr mal hinkommen, da sind die Ostlerinnen. Und haben dann ganz unangenehme Szenen erlebt mit den sowas wie, mach dir was auf, Kleines, ja, möchtest du noch ein Martini, ist doch kein Problem. Also richtig fiese Nummer und da haben wir uns wirklich unwohl gefühlt und dann sind aber trotzdem ins Gespräch gekommen mit ein paar Leuten, haben uns mit denen ein bisschen angefreundet. Die sind ein bisschen mit unseren Motorrädern rumgefahren und so bin ich dann im Jahr drauf noch zu DDR-Zeiten nach Weimar gekommen, um die zu besuchen. Und aber ausgegangen ist, das hat seinen Ausgang hat es genommen in diesem merkwürdigen Urlaub am Balaton, wo wir in diesen, naja, ich kann es mal sagen, ohne despektierlich sein zu wollen, in diesen Ossi-Zoo, wo die ostdeutschen Touristen mit ihren Gutscheinen waren und woanders konnten sie ja nicht hingehen, weil sie kein Bargeld hatten, sondern nur diese Gutscheine tauschen. Ich fand das ein schreckliches Bild und noch viel schrecklicher, diese westdeutschen Aufreißer, die da uns auch noch Tipps gegeben haben. Ja, also ohne gefälschte Visitenkarten brauchst du da gar nicht hinfahren.
Aber das ist ja interessant, weil das ist ja irgendwie auch... Das macht für mich als jemand, der erst viel später geboren ist, so eine weitere Dimension auf, warum diese Stereotype vom arroganten Wessi sozusagen sich auch so entwickelt haben, ne? Wenn man dann diese Urlaubserfahrung vielleicht da auch nochmal gemacht hat und das eine der wenigen Situationen waren, wo man dann wirklich mal in Kontakt gekommen ist, dann wirkt das gerade für mich so ein bisschen logisch. Aber Simone, du hast lieber auf Usedom dann Urlaub gemacht?
Naja, das war zur Kindheit. Als ich dann selber reisen konnte, dann bin ich schon auch dahin gefahren, wo ich hinfahren konnte. Als ich 18 wurde, konnte ich dann ja irgendwie selber entscheiden. Und natürlich war ich dann auch in Ungarn. Ich war natürlich also so weit weg wie möglich. Und wir sind dann in den Sommerferien, auch als ich dann studiert habe, in den Semesterferien, sind wir natürlich immer nach Bulgarien gefahren, ans Schwarze Meer. Und das war... Über Prag natürlich, da musste man unbedingt Halt machen. Dann über Budapest, wo wir in 3 Tagen alles Geld, was wir umtauschen konnten, ausgegeben haben, weil allein da auch der Zeltplatz schon so viel Geld kostete, dass wir dann überlegt haben, jetzt können wir ja nur noch irgendwie ein halbes Brot kaufen und dann mal gucken, wo wir was zu essen herkriegen. Und dann weiter nach Bulgarien und dann am Schwarzen Meer, da gab es auch jede Menge Zeltplätze. Also das Zelten lässt mich, wie gesagt, nicht los. Und das finde ich bis heute ist eigentlich eine coole Art, Urlaub zu machen und wirklich also draußen zu sein. Weil wenn man zeltet, ist man eigentlich immer draußen den ganzen Tag. Und das habe ich natürlich immer gemacht. Also immer. Ich bin immer weit weggefahren. Das mache ich also wegfahren im Sommer bis heute und ich bin sehr gerne unterwegs, wirklich sehr gerne. Sobald ich kann und ich habe ein bisschen länger frei, bin ich eigentlich raus.
Aber was war denn dann, also du hast gerade gesagt, deine erste Reise nach dem Abitur war erstmal die dir deine Oma geschenkt hat und dann aber die zum Balaton. Und was war, deine erste Reise war die an den Goldstrand?
Du meinst, als ich dann erwachsen war?
Ja, genau, als du selbst machen durfst. Weil das ist ja immer, ich finde, das ist noch so, immer so eine sehr prägende Erfahrung, so die erste Reise alleine, die man so machen kann.
Ich erinnere mich noch ganz genau. Also bin ich mit einer Freundin, wie gesagt, über Prag, Budapest. Dann sind wir in Burgas angekommen. Das ist so ein Badeort am Schwarzen Meer. Und jetzt muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte vorher einen Kinofilm gesehen, der lief damals, wie gesagt, der lief damals in den ostdeutschen Kinos. Ich bin nun mal kein Yogi und das ist so eine Liebesgeschichte, die natürlich krachen geht, ist klar. Aber die spielt am Schwarzen Meer. Und ich dachte, oh, da muss ich hin. Und wir hatten, wie gesagt, die Freundin und ich, wir hatten kein Geld. Ich hatte gerade das Abitur gemacht, hatte sowieso kein Geld. Und dann haben wir gedacht, oh Mann, cool, dann schlafen wir am Strand. Ist doch easy. Mit so einem Schlafsack und dann Rucksack, den nehmen wir so als Kopfkissen und so. Ist doch großartig. Ja, wir kamen dann in Burgas an, haben uns das alles angeguckt, haben unser Gepäck erstmal da am Bahnhof eingeschlossen, weil wir irgendwie das ja nicht schleppen wollten, haben dann irgendwo was gegessen und lernten dort eine ältere Frau, also eine bulgarische Frau kennen und wir kamen mit der ins Gespräch. Und
habt ihr dann Russisch gesprochen?
Ja.
Ne, damals konnte man das ja.
Genau. Und dann fragte die, wo wir schlafen. Naja, weil wir schlafen am Strand. Und dann ist sie fast ausgeflippt. Seid ihr wahnsinnig? Na, wieso denn? Ist doch irgendwie warm und regnet doch nicht und so. Seid ihr bekloppt? Da werdet ihr auf jeden Fall vergewaltigt. Und es hat uns total irritiert, weil auf so eine Idee sind wir überhaupt nicht gekommen. Wir hatten total romantische Vorstellungen. Also wirklich so an diesem weißen Strand schlafen wir. Wir liegen im Schlafsack, gucken die Sterne an, schlafen irgendwann ein, wachen morgens mit der aufgehenden Sonne auf, gehen dann, also machen so einen kleinen Sprung ins Wasser. Und dass da jemand kommt und sagt, das geht überhaupt nicht. Ihr gefährdet euer Leben. Auf die Idee sind wir überhaupt nicht gekommen und haben uns dann für die eine Nacht ein Hotelzimmer genommen, was schon so viel Geld kostete, dass wir dachten, also nach ein paar Tagen müssen wir wieder abreisen. Und dann kriegten wir mit, wie das da so läuft. Und wenn man dann so den ganzen Tag da so durch den Ort spaziert und am Strand ist, dann lernt man natürlich aller Nase lang Leute kennen. Und wir waren 18, wir waren junge Frauen. Und dann finden sich ja auch immer ganz schnell die Deutschen. Und dann lernten wir zwei deutsche junge Männer kennen. Und dann wird immer gefragt, und wo schlaft ihr heute? Und dann sagten die, ja, wir haben da so andere kennengelernt. So Ausländer, also tatsächlich, also...
Auch Touris?
Nee, gar nicht, sondern die studierten dort.
Ach so.
Also so, die kamen aus dem arabischen Raum. Das waren also welche aus Jordanien, aus dem Iran, aus so und so. Und die studierten dort, so, ja, alles Mögliche. Und die hatten natürlich, die hatten Wohnheimplätze, da schliefen die. Und dann haben die uns da immer reingeschleust. Und dann haben wir uns dann abends, wir waren also tagsüber unterwegs, weil das fiel sonst auf. Und dann haben die uns abends da in ihre Zimmer geschleust, haben uns sogar ihre Betten zur Verfügung gestellt. Und dann hatten wir da anderthalb Wochen, glaube ich, blieben wir. Mussten, wie gesagt, nichts bezahlen, weil wir auch kein Geld mehr hatten. Und das war mein erster Bulgarien-Urlaub. So, mit einem großen Schrecken und dann aber mit einem großen Glück.
Jetzt bin ich gespannt, Andreas, weil das ist ja auch so eine Vorstellung, die ich im Kopf habe. So, wenn man seinen ersten Urlaub alleine macht, dann kriegt man das immer hin. Oder dann kriegen das die meisten hin, dass sie nach 2-3 Tagen eigentlich pleite sind. Und dann immer gucken müssen, ja, was machen wir jetzt mit dem Rest der Zeit? War nämlich bei uns damals auch so. Und ich habe so aus nachwendiger Kinderperspektive, ich war, glaube ich, mit 16 in Lorette Mar. Und dann im nächsten Jahr war ich aber in Schierfock am Ballermann. Also ich habe so beide Erfahrungen dann später mitgemacht. Und in Lorette Mar war es nämlich wirklich so, dass die Hälfte von uns Jungs, die hatte nach 3 Tagen kein Geld mehr, aber wir hatten ja zum Glück so All-Inclusive und dann konnte man das ja noch irgendwie einrichten. Wie war das bei dir damals?
Ja, am Balaton, ja, haben wir ja gleich am zweiten Tag eigentlich unsere gesamte Reisekasse beim Schwarztauschen eingebüßt. Ja.
Ach so, ja.
Das heißt, klar, wir hatten auch kein Geld mehr, ja. Und dann ist uns von dem Motorrad noch, die sind uns noch die Seitenspiegel geklaut worden. Und dann sind wir zur Polizei. Deswegen, glaube ich, weiß ich, dass Polizei auf Ungarisch Rendershake heißt. Ja, das heißt, also wirklich hat sich eingebrannt. Dann haben wir aus Sicherheitsgründen in diese kleine Ferienwohnung, die wir da genommen haben, das Motorrad in die Küche reingeschoben, damit nicht noch mehr Teile gestohlen werden. Das hat dann die Vermieterin mitgekriegt und uns umgehend rausgeschmissen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das hat ja keinen Sinn mehr und sind dann, also ich glaube, wir waren insgesamt vielleicht 4 Tage oder 5 Tage dort, dann sind wir über Nacht wieder zurückgefahren. Ja, das war's dann. Aber wir sind im nächsten Jahr wieder nach Ungarn gefahren. Wir haben dem Land noch eine Chance gegeben und ich glaube, wir waren 3-4 Mal dann noch in Ungarn und das war eigentlich das war dann, was meine Eltern als normale Urlauber bezeichnen würden. Also da ist auf jeden Fall nicht mehr viel passiert.
Aber man muss halt sozusagen auch erstmal so eine Kompetenz sozusagen aufbauen, in den Ländern sozusagen damit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch nur so eine Parallele, die wahrscheinlich auch heute immer noch gibt, weil ich komme ja gerade aus dem Baltikum und da habe ich auch gemerkt, also ich war jetzt schon viel reisen und so, aber fand ich ein bisschen schwieriger, weil das da nochmal... Also ich habe jetzt keinen Kontakt zu Menschen aus dem Baltikum normalerweise. Und Polen war noch okay, weil ich zur Hälfte Pole bin. Aber Baltikum ist dann schon nochmal was anderes. Und das muss man dann immer erstmal lernen. Wann habt ihr denn, also du hast ja schon gesagt, 87 warst du dann auf dem Balaton. Hatte man eigentlich früher im Westen auch mal so diese Perspektive von, wir fahren mal nach Ostdeutschland zum Urlaub?
Also das war ja von München sowieso sehr weit weg. Ja, und die nächste Grenze in Ostblock, das war die Grenze in die GSSR, aber auch da das war kein Ort, ja, das waren, also die Vertriebenen haben darüber geredet, dass da ihre frühere Heimat war und sonst, wenn du im Bayerischen Wald Urlaub gemacht hast und da waren die Wanderkarten am Wegesrand, dann war die Grenze eingezeichnet und dahinter war es schwarz. Also das waren als reale Orte war das nicht vorhanden. Und letztlich ist uns das auch so beigebracht worden. Wir sind in der Oberstufe mit der ganze was der Jahrgang oder die Geschichtskurse, ich weiß es nicht mehr, sind wir zu einem Grenzlandseminar nach Nordbayern gefahren und haben uns an die Grenze gestellt und mit Fernrohren rübergeschaut, wie schlimm es da drüben ist. Und sind da so ein bisschen indoktriniert worden von unseren Lehrern. Dann sind wir rübergefahren, einen Tagesausflug nach Eisenach und haben uns das angeguckt. Und uns ist nur gesagt worden, wie schlimm das ist. Und die Lehrer haben alles dafür getan, dass wir auch genau sehen, wie gönnerhaft sie den Bedienungen Westgeld zustecken, weil die ja sonst nicht überleben könnten. Also das sind so Bilder, die uns regelrecht beigebracht wurden. Nein, das ist dann kein Urlaubsland gewesen. Und 87 am Balaton, wie gesagt, dann haben wir diese zwei Familien oder Pärchen aus Weimar kennengelernt und die haben gesagt, ja, kommt doch mal, ja. Und dann haben wir dieses ganze Spektakel mit Einladung und Visum und so, haben wir auf uns genommen und sind nach Weimar gefahren. Und sind
Warte, das finde ich ja nochmal spannend, weil das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, die nicht so oft erzählt wird. Was musste man denn machen, wenn man dann dahin wollte?
Ja, du, ehrlich gesagt, so richtig genau kann ich es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall brauchten wir eine Einladung von denen und dann mussten wir irgendwie... Ja, dann, ich meine, das ist echt lang her. Auf jeden Fall brauchte man das, was man normalerweise nicht braucht, irgendein Einreisepapier, ja, und das hat man sich besorgt. Die dort mussten auch irgendwie was, unsere Daten, ja, wir haben ja privat bei denen gewohnt, ja, und das war schön, das waren ein paar schöne Tage, ja, wir mussten dann diesen täglichen Umtausch machen, 25 Mark. Und die hatten uns ja eingeladen, ja, und wir haben nicht gewusst, was wir, sollen wir denn jetzt mit diesem Haufen Geld machen, ja, weil wir wollten ja auch nicht so gönnerhaft sein und sagen, ja, komm, jetzt laden wir euch zum Essen ein oder, wir waren völlig überfordert von der ganzen Situation, ja, und letztlich haben wir dann gesagt, ja gut, also wir vergessen es dann einfach, das Geld, ja, vielleicht ist das auch scheiße gewesen, ich weiß es nicht, wir haben es dann im Zimmer einfach liegen gelassen, wir haben praktisch nichts ausgegeben. Ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren, ja, und das war toll, ja, weil wir einfach Leute kennengelernt haben und dieses Unland hat dann plötzlich
ein freundliches Gesicht.
Hat Gesichter gekriegt. Und das ist uns ja eigentlich regelrecht abtrainiert worden. Wir sollten keine Menschen sehen, sondern wir sollten irgendwie dieses Konstrukt im Osten sehen. Ja.
Aber das finde ich gerade nochmal richtig spannend, weil das erklärt ja auch nochmal so ein bisschen, warum ich heute auch einfach das Gefühl habe, dass es im Westdeutschland ganz oft nicht so diese Sensibilität dafür gibt, wann sie Ostdeutschen auf die Füße treten oder unangenehm, unsensibel begegnen, weil es ja so lange diese sozusagen auch ein Training dafür gab, wie man das nicht macht. Und das kriegt man ja nicht einfach weg, wenn man jetzt zum Beispiel diese Grenztrainings oder Besuche, die du da hattest, wenn man das so miterlebt hat, dann ist das ja nicht einfach von jetzt auf gleich wieder weg. Das ist ja genauso dieser Umgang mit Menschen mit Migrationsgeschichte oder so. Wenn man da keinen Umgang mit hat, dann spürt man gar nicht, weil man unsensibel ist, weil man gerade vielleicht arrogant ist, weil man gerade übergriffig ist. So, heute ist das ja vielleicht anders. Simone, du warst ja, es gab ja irgendwann die Möglichkeit, auch ab und zu in den Westen zu gehen. Zum Beispiel zu so runden Geburtstagen, das war ja am Ende dann möglich, oder Trauerfeiern oder so. Ist das in deiner Familie je vorgekommen?
Ich war viel zu jung, ist ja klar, ne? So, meine Eltern waren da auch noch zu jung und also bei uns in der Familie sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits gab es nur meine Oma mütterlicherseits, die ein einziges Mal, also es konnten sowieso nur Rentnerinnen fahren. Also Frauen gingen ja damals mit 60 in Rente, Männer mit 65. Wie alt meine Oma da war, weiß ich nicht, weil es ein einziges Mal war die dann dort. Und man muss dazu sagen, dass meine Großeltern einen Bauernhof hatten in Brandenburg und die war da irgendwie ein paar Tage weg. Und dann kam die ganze Familie, also an dem Tag, als sie zurückkommen sollte, kam die ganze Familie auf diesem Bauernhof zusammen. Alle mit, also meine Mutter hat drei Brüder und wir alle da mit ihren Familien, mit den Kindern, alle warteten darauf, dass meine Oma zurückkommt. Was sie erzählt, was sie mitbringt, wie es denn nun war im Goldenen Westen. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Also ich weiß bloß noch, dass es ein Riesenauflauf war und also Auflauf von Menschen und dass wir alle so gespannt waren. Und meine Oma, das weiß ich noch, dass sie, die wurde dann irgendwie mit dem Auto abgeholt, von irgendjemandem gebracht und die war einfach nur müde. Aber was sie erzählt hat, was sie mitgebracht hat und was so, das daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr, weil es schon echt so lange her, das weiß ich nicht mehr. Aber das war das einzige Mal.
Also nur kurz einen Satz dazu. Ich glaube, mich hat nie jemand gefragt, wie es in Weimar war.
Aha.
Damals. Mhm. Ja.
Also
ja. Ganz interessant.
Also spannende Perspektive, selbst wenn man ne, so sagt, man sieht es jetzt nicht auf Augenhöhe oder so, ist ja trotzdem, also in meinem Kopf ist es so, ist ja trotzdem spannend zu gucken, wie es da drüben jetzt war. Also wenn wir nur mal rübergeguckt, aber das ist, ich finde das immer wieder interessant, weil sich diese Mechanismen ja auch immer wiederholen. Ne? Also heute sehe ich ja, also ich komme ja gerade aus Osteuropa und ich sehe gerade, wie wir Ostdeutschen eigentlich die Westdeutschen der Post-Sowjet-Gesellschaft sind, weil wir gucken auch immer in den Westen, aber wir gucken eigentlich nie in den Osten. Was war denn da mit der Wende? Ne? Also nicht mit unserer Wende, aber mit dem Zusammenfall der UdSSR. Was hat sich da eigentlich getan? Wie mussten die sich wieder auf die Füße helfen? Die hatten ja keinen anderen Staat. Und damit, also ich habe gerade ganz viel mit so Leuten darüber gesprochen und dachte mir so, ach, voll interessant, wie diese Logiken sich immer so weiterschrauben. Und wir kriegen das oft überhaupt gar nicht mit. Deswegen, ja, gut, wenn wir da sensibler für werden. Wann bist du denn das erste Mal dann in den Westen gekommen?
Naja, klar, 89. Also in der Nacht natürlich am 9. November sowieso das erste Mal in West-Berlin, das ist ganz klar. Also ich bin dann darüber gefahren, habe ich auch schon in der Taz mal aufgeschrieben, muss ich so großartig erzählen.
Wir verlinken den Text in den Shownotes.
Okay, und das war ja sowieso auch nur diese eine Nacht, aber den ersten längeren Trip, den hatte ich dann Ostern praktisch 1990, ja klar, 89 ist die Mauer gefallen. Nee, halt, stimmt nicht. Ich bin ja schon vorher. Ich habe dann mit meinem Begrüßungsgeld 100 Euro und dann habe ich das nochmal abgeholt, 100 Mark, dann habe ich das nochmal abgeholt. Dann hatte ich 200 Westmark.
Wie, du hast zweimal?
Ja, habe ich gemacht. Ist eine andere Geschichte.
Finde ich jetzt spannend.
Ist eine andere Geschichte. Mhm. Und dann
verjährt.
Und dann bin ich im Januar, Februar bin ich überall dahin gefahren, wo ich Wessis kannte. Also die natürlich also Wohnungen hatten, wo ich also unterkommen konnte. Und das Ticket, das Zugticket konnte ich in Berlin, also in Ostberlin kaufen. Und das war dann, das gab damals keine Zugbindung. Man konnte irgendwie immer einsteigen, wann man wollte. Und es musste bloß die Strecke, die stand da drauf. Und dann war ich in Bochum, ich war in Duisburg, ich war in Köln, ich war in Bonn und ich war in Essen, glaube ich. In diesen vier Städten kannte ich Leute.
Woher kanntest du die?
Naja, die kannte ich dann irgendwie, also ich kannte halt, also die waren so alle mein Alter, die habe ich alle irgendwann kennengelernt. Also wie man sie so kennenlernt im Osten, irgendwie auf der Straße oder über Freunde. Und ich habe ja zum Teil auch in Russland studiert, da lernte ich auch welche kennen, die, also es gab ja selbst Westdeutsche, die Slawistik studiert haben in Russland. Da haben wir uns kennengelernt. Also und dann auch wieder über andere Leute. Also das passierte so und das war dann ja Mitte der 80er bis Ende der 80er. Da war das leichter, also Westdeutsche kennenzulernen, als sagen wir mal in den 60er, 70ern. Also da war auch sowieso, wenn wir übers Reisen reden, viel mehr Bewegung. Also da war auch viel mehr innerdeutscher Reiseverkehr. Und dadurch kannte ich die und dann habe ich mich da angekündigt. Ich weiß nicht mehr wie, denn Telefon hatte ich ja nicht. Wahrscheinlich habe ich Briefe geschrieben. Und dann bin ich da 2 Wochen durchs Ruhrgebiet gereist und bin da überall untergekommen und hatte viel Spaß. Und ganz lustig war, dann saß ich in Duisburg in einer Kneipe an so einem langen, in so einer Stampe, an so einem ganz langen Holztisch. Und am Ende des Tisches saß so ein junger Mann und dachte ich, dieses Gesicht kenne ich. Aber woher? Es kann doch nicht sein. Und dann war es tatsächlich jemand, der war ein Russe, den ich in Moskau kennengelernt hatte. Der war zur gleichen Zeit wie ich in Duisburg. Das war für mich also so irrational. Und dann haben wir uns gefreut, haben da in der Duisburger Kneipe miteinander Russisch gesprochen. Das war für die natürlich auch ein bisschen irritierend. Also für die Westdeutschen.
Super, super.
das ist ja so ein bisschen, das bestätigt ja auch so ein bisschen die Bilder, ne? Ostdeutschland hatte so eine Sehnsucht sozusagen, den Westen auch zu erkunden, überhaupt dann auch weiter noch zu fahren. Ne? Du hast ja vorhin auch von dieser Amerika-Sehnsucht gesprochen. Im Westen war das so ein bisschen anders, da hat man eher ins Ausland geguckt. Und hat das aber eine Auswirkung gehabt sozusagen, dass du später... Also war das sozusagen diese Anfangsneugierde, wo du dann mal da warst? Und warst du, hat das dann auch dazu geführt, dass du öfter in Ostdeutschland warst? Oder ist das dann schnell wieder abgeschwappt, Andreas?
Ja, nee, eigentlich ist es gar nicht so schnell abgeschwappt, weil wir in München in unserer Clique tauchten dann drei Leute auf, die über Ungarn geflohen waren. Ja, einer, ne, ganz nette Leute, die... Ja, auch wieder so ein Gesicht. Ja. Wir haben uns dann Leipzig beschreiben lassen von denen und haben gedacht, das muss ja die Traumstadt sein. Ja. Und klar, das wollten wir irgendwann mal angucken. Dann habe ich auch ein Semester studiert in Rostow am Don in Russland. Und dort habe ich auch, das war 1990, ja, wir haben, glaube ich, waren dort auch am 3. Oktober, als die Einigung vollzogen wurde. Ja, da haben wir auch Leute kennengelernt, ja, die habe ich auch besucht. Die einen waren in Bautzen, die andere in Greifswald. Da war ich dann das erste Mal an der deutschen Küste, ja, weil das, wie unsere, die Küste für Münchner ist ja das Mittelmeer. Und ich war dann, ich war dann das erste Mal in Greifswald, war total beeindruckt, fand ich ganz, ganz toll. Ja. Und das war für mich auch eine Abenteuerreise. Bin, glaube ich, mit dem Nachtzug nach Berlin gefahren und dann musste ich mit der S-Bahn zweimal umsteigen, unter anderem an dem damals ja noch lange nicht sanierten Ostkreuz. Ja, da war ich dann, als da die Leute gerade in die Arbeit fuhren und ich da als verwöhnter Münchner Bubi stand da unter den normalen Leuten in Ostberlin und kam mir vor, als wäre ich auf Safari. Gell? Ich kam mir mutig vor, gell? Dabei war ich ja bloß beim Umsteigen nach Lichtenberg, glaube ich, ja? Und dann, um dann da von da aus nach Greifswald zu fahren. Ich war ewig lang unterwegs, das hat mir aber nichts ausgemacht. Ja? Dann war da aber so eine Freundin, die ich besucht habe, die hatte in so einem besetzten Haus gewohnt. Auch das total abenteuerlich für mich, ja. In so einer Bruchbude, die so charmant war, wie man sich's nur vorstellen kann. Und dann das erste Mal an die Ostsee und ja, das war toll, ja. Das war toll, ja.
Fällt mir gerade auf, ich war bis heute, glaube ich, noch nicht an der Nordsee. Ich war immer nur an der Ostsee, wenn überhaupt.
Nordsee ist dann bei mir auch später gekommen, ja.
Aber ich finde das spannend, was du sagst, weil als ich in Nürnberg studiert habe, waren alle immer so entsetzt, dass ich noch nie in Italien war. Das habe ich letztes Jahr erst aufgeholt, so mit 31. Und ich war immer so, naja, also bei uns hat man so nicht Urlaub gemacht. Meine Eltern sind halt so, ne, also meine Mutter ist Polin, mein Vater immer so Mekaner. Und das war dann bei denen immer so ein bisschen wie bei dir, nur nicht so geplant. Die hatten auch nie Bock zu planen. Deswegen war es immer so, wir fahren jetzt in den Urlaub, packt. Dann haben wir gepackt, wir wussten nicht, wie lange, wir wussten nicht, wohin. Und dann sind wir einfach mit dem Auto losgefahren, so in den 90ern. Und da, wo es uns gefallen hat, sind wir dann einfach geblieben. Und das war aber dann meistens ja doch irgendwie Polen, Österreich. Ich war öfter an der polnischen Ostsee, glaube ich, als an der deutschen. Polen, Tschechei, Österreich, so maximal. Und tatsächlich so die Welt habe ich mir erstmal selbst irgendwann erkundet, so mehr oder minder. Und war das bei dir dann, also ne, wie du warst ja dann im Ruhrpott und dann war dein Blick so, okay, nochmal weiter Deutschland gucken oder warst du dann schnell so, okay, ich will den Rest vom Westen erkunden?
Klar, wollte ich natürlich. Und ich habe dann ganz ganze Zeit überlegt, wie ich an Westgeld komme. Ich hatte keine Idee. Und irgendwann war ja klar, es gibt dann irgendwann so eine Währungsunion. Aber ich bin vorher schon, wie gesagt, Ostern 1990, da hatten wir ja noch kein Westgeld. Aber ich hatte natürlich dann irgendwann auch eine Freundin in Den Haag, weil die zu Ostzeiten noch, ich glaube, das Jahr 89 hat die einen Holländer geheiratet. Also da war auch schon Liebe im Spiel. Aber hauptsächlich ging es natürlich darum, aus der DDR rauszukommen. Und die zogen, oder der lebte dann sowieso schon in Den Haag und sie zog dann zu ihm. Und klar sind wir dann DDR-Ticket, also wie gesagt, noch mit Ostgeld bezahlt, konnte man bis nach Den Haag reisen. Sind wir nach Den Haag gefahren und waren dann über Ostern dann in Den Haag. Und da kam ich mir wiederum auch so, wieder so ein bisschen blöd vor. Da hatten wir so ein bisschen, noch so ein bisschen Westgeld hatte ich ja noch. Konnte man ja umtauschen in was hatten die? Kronen hatten. Die hatten irgendwie so, ja, so Kronen waren das. Und, aber ich kam mir, ja, doch so ein bisschen gehandicapt vor, weil der Holländer ja alles für uns bezahlen musste. Weil wir haben da bei denen gewohnt. Das war okay. Der hat für uns gekocht. Und was ich damals ja auch noch nicht so richtig wusste, dass die Niederlande ja viele Kolonien, also die hatten ja die indonesische Kolonie. Deshalb gibt's in den Niederlanden, also gab es damals und heute ja immer noch so viele gute indonesische Restaurants. Und der selber war ein großartiger Koch, der wahnsinnig indonesisch gut kochen konnte. Dann hat er uns da damit bekocht. Und das war für mich so eine, wow, so eine Offenbarung. Also wie man auch so essen kann. Und wenn wir dann aber in der Stadt unterwegs waren, oder wir sind auch nach Amsterdam gefahren, dann hat der das alles bezahlt. Logischerweise, weil wir das ja nicht bezahlen konnten. Und da kam ich mir auch so ein bisschen...
Er schafft so eine systematische Ungleichheit.
Ja, genau. Oder Abhängigkeit und auch, abhängig. Ne? Und dann fragte der irgendwie zum Beispiel, als wir da in Amsterdam waren, willst du ein Eis? Ach nee, ich esse gar kein Eis, weil ich nicht noch mehr Geld von ihm wollte. Mhm. Also das war, der hatte diese Gedanken gar nicht. Aber ich kam mir doof vor. Also ich kam mir so vor, als läge ich ihm da auf der Tasche. Also wir waren da zu dritt. Ja, also, aber ja.
Aber das ist mir auch in diesem Zuge nochmal bewusst geworden, so diese ganzen Restaurants und dieses Essen, was wir ja heute so selbstverständlich haben. In den 50er, 60ern gab es auch noch nicht so viele italienische Restaurants und so. Das war ja dann schon im Urlaub nochmal was anderes, dass man das war ja dann wirklich noch so was Exotisches, was man dann im Urlaub hatte, aber sonst eigentlich nicht so, ne?
Ja, ich glaube, so meine Generation ist genau, die stellt genau den Wechsel ab. Also wir sind quasi die Ersten, die im frühen Erwachsensein eigentlich jeden Tag in der Kneipe waren. Und das meine Eltern nicht verstanden. Ja, da auch wenn man nur Bier getrunken hat, aber das haben die nicht verstanden. Das macht man, das ist ein Vorhaben, genauso wie Essen gehen, was Besonderes ist. Ja, und da hat sich das so gewandelt. Ne? Wir waren eigentlich jeden Tag beim Saufen und ab und zu haben wir auch noch was gegessen. Ja. Und das haben meine Eltern nicht verstanden. Ja, und so, ja, da gibt's schon so einen Einschnitt. Ja.
Wenn ihr jetzt nochmal zurückschaut, so was hat sich für euch so am Reisen, vielleicht auch in den letzten 30 Jahren so am meisten verändert? Ne, also bei dir wahrscheinlich, ja klar, Simone, so, dass du dann weiter weg konntest. Aber so, wenn man sich auch früher nochmal anguckt, wie man verreist ist und wie man heute verreist, was ist so das Krasseste, wo ihr denkt, wow, das hätte man sich damals noch nicht vorstellen können, dass das heute so möglich ist?
Ach, naja, also nach der Wende stand mir ja die Welt offen und ich habe versucht, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Und ich liebe es, in Asien unterwegs zu sein. Also das ist für viele gar nicht so attraktiv, weil es viel zu warm ist. Und dann gibt es so Städte wie Bangkok, das ist irgendwie, ist laut, schnell, ist schlechte Luft. Also Bangkok ist so ein richtiger Moloch. Aber ich finde das dort großartig. Also ich habe alle möglichen asiatischen Länder schon bereist und ich würde immer wieder gerne hinfahren. Zurzeit, also in den vergangenen Jahren, habe ich es nicht gemacht, weil ich wirklich wenig fliegen will mittlerweile. Vor 20 Jahren habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich fliege überhaupt nicht mehr in Europa, das mache ich schon seit Jahren nicht, weil ich finde, dass man alle europäischen Orte irgendwie mit dem Zug erreichen kann, auch wenn man länger braucht, auch wenn es teurer ist. Das stimmt natürlich auch, dass Fliegen schneller und billiger ist, aber das mache ich nicht mehr. Und wie gesagt, war auch schon lange nicht mehr in Asien. Und wie gesagt, Amerika ist nach wie vor so ein großer Traum. Also ich war, das muss ich zugeben, letztes Jahr im Mai auf Einladung von amerikanischen Freunden dann nochmal in New York, 10 Tage New York. Das war für mich so. Ich habe mich aber auch so lange darauf vorbereitet, auch so lange darauf gefreut und bin froh. Ich bin wirklich heute froh, dass wir das im letzten Jahr im Frühjahr, also im Mai machen konnten. Also jetzt würde ich das nicht mehr machen. Jetzt würde ich da nicht hinfliegen. Ja, also das hat sich schon auch verändert.
Und also es gibt auf einmal so eine Reiseethik, die ist früher, ne? Ja, da hat man einfach nicht so drüber nachgedacht.
Ja, das stimmt schon. Und meine Sehnsucht, wie gesagt, auch nach Asien ist nach wie vor ungebrochen. Da muss ich leider schmachten zurzeit. Aber wie gesagt, weil wir ja mit Zelten angefangen haben, meine Campingliebe, die ist noch da, die wurde bloß dieses Jahr auch sehr, sehr, sehr enttäuscht. Auch da gibt's einen Taz-Text.
Aber das wollte ich nämlich gerade nochmal fragen. Was ist denn so dieses, ne, also gleich vielleicht nochmal, dass so, dass wir da nochmal hinkommen, was prägt dich von damals nochmal? Nochmal, sag du mal kurz, Andreas, was hat sich für dich am krassesten verändert?
Ja, hört sich jetzt blöd an, aber ich kann inzwischen zelten und ich mache das auch total gerne. Deswegen ist es manchmal gar nicht so wichtig, dass der Radius groß ist. Ja, ich bin wahnsinnig gerne draußen. Ich gehe eben nicht so gerne in eine Pension, wo jemand für mich das Frühstück macht. Ja, ich mal toller Familienurlaub war, eine Woche mit dem Paddelboot unterwegs und unterwegs zelten. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge, egal in welche. Da war die weiteste Reise Georgien und da waren wir beim Bergwandern und das war sensationell. Auch da schon mit so einem schlechten Gewissen, weil man da nur noch hinfliegen kann. Wir haben uns mal so gesagt, naja, so entweder man kennt jemand oder man braucht einen Grund, sonst sollte man eigentlich nicht mehr hinfahren. So sind wir nach New York gekommen, da wohnt ein Cousin von mir und waren nochmal in den USA. Das waren so meine Fernreisen. Ich bin allerdings so privat, komme ich offensichtlich gar nicht so weit rum, ja, so in Europa schon, ja, aber sonst nicht so weit. Und durch meinen Job, ja, war ich bei der Fußball-WM in Südafrika, ich war in Peking bei den Olympischen Spielen. Da bin ich schon weit rumgekommen. Aber ich glaube, ich bin nicht so der Fernreisetyp.
Okay, dann kommen wir nochmal schnell zu dem, was prägt euch doch vielleicht dann doch von damals noch. Ne? Oder sagen wir mal, ihr habt das beide so ein bisschen gerade schon angedeutet, bei dir ist das Zelten, du kannst jetzt zelten, so im Gegensatz. Aber was darf denn vielleicht nach so vielen Jahren immer noch nicht fehlen? Oder was gehört für euch immer noch zum Urlaub? Gibt's da eine Sache?
Naja, also wie gesagt, Camping mache ich auch wirklich, also das ist geblieben, mache ich gerne. Also wird leider also verändert dadurch, dass man auf den Campingplätzen eigentlich kein Zelt mehr findet, sondern nur noch diese Wohnmobile, Campervans, ganze Busse, die besser ausgestattet sind als manche Wohnung, die 2000 Euro kostet. Und das macht mir wiederum keinen Spaß mehr. Also das, da müsste ich mal machen, also Campingplätze suchen, dann wahrscheinlich in Deutschland. Wir sind vor allen Dingen immer nach Frankreich gefahren, also zum Zelten, weil das da eigentlich immer ganz praktisch und sehr schön und wunderbar war. Vielleicht gibt es auch wirklich echte Campingplätze noch, wo Zelte stehen, irgendwo in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern, weiß ich nicht, habe ich noch nicht recherchiert, müsste ich mal machen, das ist geblieben. Und wie gesagt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, mein Fernweh, das auf jeden Fall, also mich zieht schon auch noch weiter weg in Ecken, die ich eben aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend nur aus dem Fernsehen kannte oder aus Büchern, so wo ich so Bilder, also wo sich so Bilder in meinem Kopf festgesetzt haben, was ich unbedingt noch mal sehen will in meinem Leben. Also das ist irgendwie da. Ja. Und das bleibt wahrscheinlich auch.
Und bei dir, Andreas, weil wir nehmen das gleich mal als letzte Kategorie. Wenn auch einen Cut dran setzen.
Ja, also was bleibt, was geblieben ist von damals? Ich glaube, ich schmier uns die Brotzeit für die Reise genauso, wie das meine Mutter früher getan hat.
Na schön.
Und sonst, glaube ich, sehe ich nicht viele Parallelen, aber das ist auf jeden Fall geblieben.
Schön. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier im Podcast wart. Das hat mir wieder neue Einblicke gegeben, doch auch in die Zeit der Teilung, in einem Bereich, in dem ich mir vielleicht noch nie so viel Gedanken drüber gemacht habe, wie das bei anderen so ist. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder im Podcast oder sonst wo.
Ja, danke, ciao.
Danke und tschüss.
Simone und Andreas haben uns gezeigt, wie unterschiedlich Urlaub in Ost und West früher ausgesehen hat. Im Osten gab es meist geplante Reisen an die Ostsee, den Harz oder die Sächsische Schweiz oder auch manchmal ins sozialistische Nachbarland. Oft mit Zelten und einfachen Mitteln. Im Westen war mehr Freiheit da, aber auch soziale Unterschiede wurden deutlicher. So war zum Beispiel das Zelten ja weniger angesehen als in Ostdeutschland. Damals wie heute hat der Geldbeutel entschieden, wie oft, wohin und ob man überhaupt in den Urlaub fährt. Trotzdem haben beide die gleichen Werte betont. Die Liebe zur Natur, das Zusammensein und die Freude am unkomplizierten Reisen, auch am Entdecken von fremden Kulturen. Gleichzeitig nähern wir uns in vielen Dingen an. Deutschland ist für rund 30% der Menschen aus Ost und West das Reiseland, wohin sie 2025 ihre Reise planen. Und es hat sich auch eine gemeinsame Reiseethik mit Fokus auf Nachhaltigkeit und regionale Ziele entwickelt. Das zeigt, trotz aller Unterschiede verbinden uns ähnliche Sehnsüchte nach Freiheit, Erholung und gemeinsamen Momenten. Damit sind wir am Ende der Folge. Ein Dank geht Andreas Rüttenauer und Simone Schmollack, dass sie uns einen Einblick gegeben haben in die Reisen ihrer Vergangenheit. Ein weiterer Dank geht an Daniel Fromm, der diese Folge produziert hat. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns auf Instagram, teilt die Folge und bewertet uns gerne mit 5 Sternen. So helft ihr, den Einheitsgedanken weiterzutragen. Die Tipps und Links von Simone und Andreas findet ihr in den Shownotes. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht es nicht nur gut, sondern macht die Welt ein kleines bisschen besser.